NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Mal wird sie mit viel Kitsch besungen, mal in Zentimetern bemessen, mal ganz zufällig erlebt. Die Nähe ist unser ständiger Begleiter seit unserer Geburt. Immer kommt irgendwer oder irgendwas uns nahe, rückt uns manchmal sogar auf die Pelle. Wir können die Nähe suchen oder sie meiden. Wir können uns gegenseitig Dinge näher bringen. Wir können nah dran sein an einem Ort, einem Menschen, einem Termin oder einer Idee. Mein Name ist Lena Petersen und die Nähe in Niedersachsen ist unser Thema. Wie lebt es sich zum Beispiel auf dem Land, wenn alles in die Ferne rückt? Wie sehr brauchen wir die emotionale Nähe, damit es uns gut geht? Wie kommen sich Familien näher? Und wie finden wir die Nähe im Netz? Wie nah rücken die Dinge unter Mikroskop? Um diese Fragen zu klären, mache ich einen kleinen Ausflug. Um zu verstehen, was es mit dieser Nähe auf sich hat, suche ich erstmal das Weite und fahre los auf eine Insel.
On a coconut island, I'd like to be a castaway with you. On a coconut island, there wouldn't be so very much to do. I would linger a while and just gaze into your lovely eyes of blue. Then I'd walk for a mile and come running back to be with you.
Heute fahre ich nach Langeoog. Ich will wissen, wie es sich lebt, so weit entfernt vom Festland. Dass es von Oldenburg aus ein weiter Weg ist, merke ich vor allem daran, dass ich extrem früh aufstehen muss, um 4 Uhr morgens.
Nach 200 Meter.
Bis nach Bensersiel zum Fähranleger sind es fast 90 Kilometer. Ganz schön weit. Hier brauche ich ein Ticket.
Studio Oldenburg, hier haben wir schon. Ja. Adolf-Grimme-Straße 3.
Auf der Fähre um 6:45 sind fast nur Pendler. Vor allem Handwerker mit müden Gesichtern. Einige dösen noch. Ein paar sind aber auch schon wach.
Sie sind auf dem Weg zur Arbeit. Ne?
Horst Schmidt sitzt gemeinsam mit 2 Kollegen am Tisch. Zusammen werden sie die Hauptstraße auf der Insel ausbauen. Das Pendeln zur Arbeit ist für ihn nichts Neues.
Ich wohne in Hage und wenn wir nach Bunde oder wenn wir nach Oldenburg hin, fahren wir da auch hin.
Die Anreise könnte man sich ja auch sparen. Dann müsste Horst Schmidt nicht jeden Tag hin und her. Er könnte ja gleich auf der Insel bleiben.
Nein. Diesen sogenannten Inselkoller, also ich möchte nicht auf der Insel leben, also gar nicht, überhaupt nicht. Die Insel ist ja auch in einer halben Stunde bereist. Was will man auf der Insel machen? Das weiß nicht, das wäre nichts für mich. Ich glaube, da muss man für geboren sein.
Ist Langeoog zu weit weg und gleichzeitig irgendwie zu eng? Ein paar Tische weiter sitzt ein Mann, der zahlreiche Zettel und Notizen auf dem Tisch verteilt hat. Er heißt Thilo Köpsel. Wir kommen ins Gespräch.
Ich bin Redakteur vom Utkiker, das ist ein... Ich hab's hier dabei.
Er reicht mir ein Magazin, der Utkiker. Kleines Format, rund 200 Seiten, gespickt mit Artikeln für Langeooger und Urlauber. Für uns beide ist das heute also eine Recherchereise. Aber auch Thilo Köpsel könnte doch gleich auf Langeoog bleiben.
Also es ist eine tolle Insel, aber gerade wenn man jetzt so ein Urlaubsmagazin macht, muss man sich auch irgendwie so eine gewisse Distanz wahren, sonst wird man betriebsblind. Also wir haben auch im Freundeskreis auch Lehrer, die also auch nicht da wohnen, wo ihre Schule ist, weil die sagen, wir brauchen einen gewissen Abstand und das gehört da einfach auch dazu. Man kann die Insel auch redaktionell besser betreuen, wenn man ein bisschen Abstand hat.
Klingt professionell. In dieser Zwickmühle aus Nähe und Distanz stecken ja alle Journalisten. Wir brauchen den Draht zu den Menschen, müssen nah ran ans Geschehen und uns gleichzeitig zurücknehmen. Einigen Zeitschriften wie Closer oder InTouch kann es dem Namen zufolge aber gar nicht nah genug sein. Die Fähre legt an. Der Pendlertrupp steigt um in die Inselbahn. Die rollt die letzten 2 Kilometer über die Insel bis zum Bahnhof auf Langeoog. Da steht ein Mann in roter Windjacke mit grauer Wollmütze. Der wartet wahrscheinlich auf mich.
Ja, herzlich willkommen auf der wunderschönen Insel zu dieser morgendlich frühen Zeit.
Sven Klette ist ein echter Insulaner. Er ist hier aufgewachsen und betreibt seit mehr als 30 Jahren ein Fischgeschäft auf Langeoog. Heute hat er frei. Genug Zeit also, von ihm zu erfahren, wie sich das Leben in der Ferne anfühlt. Zusammen spazieren wir die 100 Meter zu ihm nach Hause.
Hier auf Langeoog geht alles mit dem Rad. Und kleinere Transporte, hat jeder eine Anhängerkupplung in seinem Rad und eine Fahrradwippe. Das Große geht mit E-Karren. Das sind Schlepper, die Fracht und die Waren auf Langeoog verteilen. Man geht natürlich auch zu Fuß. So,
Bei den Klettes ist es gemütlich. Wir setzen uns in der Küche auf eine Eckbank. Der Insulaner erzählt, dass die Insel so überschaubar ist, dass sich selbst die Kleinsten zurechtfinden.
Die Kinder, die kleinen Zwerge, die fahren auf ihren kleinen Rädern alleine in den Kindergarten. Wir haben kurze Wege und dessen sind wir uns manchmal gar nicht so richtig bewusst, wie gut wir das eigentlich haben.
Kurze Wege auf der Insel, okay, aber dann kommt erstmal nichts als Meer.
Für uns ist die Überfahrt mit dem Schiff so selbstverständlich, weil wir das gar nicht anders kennen. Aber wir merken es, unsere Verwandten in Esens zum Beispiel, für die ist eine Fahrt nach Langeoog ja schon ein Unternehmen. Eine Reise ist das. Für uns ist das einfach, wir fahren eben rüber und dann sage ich, bin mit dem Mittagsschiff wieder zurück.
So richtig dauerhaft hat es ihn nie aufs Festland gezogen, sagt Sven Klette. Das sei beim Nachwuchs aber anders.
Die Vereine haben Probleme, Mitglieder zu kriegen. Die Feuerwehr hat Probleme, weil diese jungen Menschen, die hier auf Langeoog aufgewachsen sind bis zur Schule, dann in der Oberstufe schon ans Festland gehen oder für die Ausbildung ans Festland gehen und dann stehen die nicht zur Verfügung. Das sind so Probleme, da kämpfen wir mit.
Gerade die jungen Leute, die zum Studieren aus Festland gehen, kommen oft gar nicht zurück. Dafür zieht es andere Menschen vom Festland auf die Insel. Die Inselgemeinschaft nimmt Zugezogene herzlich auf, wenn sie sich einbringen, sagt Klette. Er erzählt von einem jungen Mann, der vor kurzem mit seiner Familie auf die Insel gezogen ist.
Mittlerweile weiß ich, dass er Danny heißt. Er will in Shantycore eintreten. Und solche Leute, die sind ganz schnell integriert. Wir haben einen Insulaner aus Mosambik, einen Bäcker. Der ist nach der Wende, in der DDR hatte er gearbeitet, ist er rübergekommen. Und Adriano, das ist ein Insulaner.
Ausgrenzung, sagt Sven Klette, das kennen die Insulaner nicht.
Ich glaube, hier werden die Menschen mehr beurteilt nach ihrem eigenen Ich, wie sie sich verhalten, wie sie sich geben, wie sie sich der Gemeinschaft fügen, als auf Sprache, Hautfarbe, Herkunft, das interessiert hier keinen.
Das klingt, als wenn sich die Menschen auf der Insel viel näher sind als auf dem Festland. Fast zu schön, um wahr zu sein. Liegt das an Sven Klette? Ist es einfach so ein nahbarer Typ? Ich fahre mit dem Fahrrad weiter zu Gerrit Agener. Er ist ein alter Schulfreund von Sven Klette und ähnlich offen wie der Fischhändler.
Die Insulaner spüren, ob jemand sich hier wohlfühlt und ob er es ehrlich meint, hier zu sein und hier zu leben. Dann funktioniert das auch. Halbherzig klappt das nicht.
Auch Gerrit Agener ist ein Insel-Urgestein. Gerade wenn es drauf ankommt, sagt er, rückt die Inselgemeinde noch näher zusammen. Das gelte auch für Todesfälle. Was anderswo die Bestatter übernehmen, ist hier Aufgabe der Nachbarn.
Das ist ein gutes und warmes Gefühl für die Angehörigen, dass man sich hier noch kümmert umeinander. Das nimmt auch mal so einen Teil der Trauer weg. Auch dieses Prozedere, dass der Verstorbene oder die Verstorbenen hier mit einer Pferdekutsche noch abtransportiert werden und der Trauerzug hinter dieser Kutsche herläuft und der letzte Weg führt dann noch am Haus vorbei, am Heimathaus. Ja, das ist doch großartig.
Während der Hochsaison wird es aber auch Gerrit Agener auf Langeoog manchmal zu eng. Rund 15.000 Menschen tummeln sich dann auf der Insel. Gerrit Agener möchte die Gäste aber auch nicht missen. Er ist ein umtriebiger Typ. Viele Jahre war er Rettungsschwimmer, später hatte er einen Bioladen, jetzt verleiht er Fahrräder. Die To-Do-Liste ist immer voll.
Man muss sich beschäftigen auf so einer Insel. Man muss sich Aufgaben suchen. Tut man das nicht, dann bekommt man einen Inselkoller. Viele kompensieren das, indem sie jeden Abend in ihr zweites Wohnzimmer, nämlich in die Kneipe gehen. Und das endet natürlich nicht gut. Aber wenn man in der Lage ist, sich eine Aufgabe zu suchen, das einen fordert, dann hat man hier keine Probleme.
Ich frage mich, ob ich so viel Selbstdisziplin hätte oder ob ich mit Inselkoller in der Kneipe landen würde. Ich radel weiter. Meeresluft steigt mir in die Nase. Gleich hinter den Dünen rauscht das Meer. Sven Klette und Gerrit Agener lieben das Leben auf Langeoog. Aber wie ist das mit den Zugezogenen? Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. I fell in love at the seaside. She handled her charm with time and sleight of hand. But I'm just trying to love you any kind of way. But I find it hard to love you, girl, when you're far away. Away. Ist den Zugezogenen Langeoog zu weit weg oder ist es ihnen zu eng hier? Ich treffe mich mit Katja Agener im Café Leis. Sie ist mit Gerrits Bruder Thomas verheiratet. Hier kennt wirklich jeder jeden. Katja Agener kommt aus Moers am Niederrhein und hat nach der Schule schon auf Langeoog gearbeitet. Dann hat sie in Lippstadt studiert.
Und war danach 8 Jahre in London und danach noch in Afrika, in Ghana. Und bin dann aus Ghana schwanger auf die Insel gekommen, weil meine Eltern hier eine Frühstückspension betrieben haben. Und während ich noch schwanger war und überlegte, wie es nun weitergehen soll, fing aber besagter Thomas Agener an zu baggern. Ich habe immer gedacht, was will der Mann mit einer dicken Frau? Aber es hat sie trotzdem nicht davon abgehalten und er war's.
Also haben die beiden geheiratet, sehr naheliegend. Zusammen haben Thomas und Katja Agener ein zweites Kind bekommen. Das kam 6 Wochen zu früh zur Welt. Auf der Insel gibt es aber kein Krankenhaus. Das Rettungsschiff war damals in der Werft, der ADAC-Hubschrauber unterwegs. Darum kam der Militärhubschrauber Sea King nach Langeoog, um Katja Agener abzuholen.
Und das war schon ziemlich spektakulär. Also der ist dann hier auch auf dem Flugplatz gelandet und das war schon ein Kracher. Und wir sind nach Wilhelmshaven geflogen. Die begleitenden Ärzte sind auch noch nicht so häufig in so einem Ding geflogen und haben dann viel aus dem Fenster geguckt und haben also nicht so viel mitgekriegt, wie und wann ich meine Wehen hatte. Es ging mir nicht schlecht, es war alles sicher, es war alles gut.
Ganz schön krass. Aber die medizinische Versorgung um die Ecke wäre für Katja Agener kein Grund, wieder aufs Festland zu ziehen. Die blondgelockte Frau lebt inzwischen seit 16 Jahren auf Langeoog und will bleiben. Inzwischen leitet sie die Frühstückspension, die vorher ihren Eltern gehört hat. Sie singt im Gospelchor, voll integriert. Und trotzdem findet Katja Agener es manchmal schwierig, andere Leute vom Festland nah an sich heranzulassen.
Oft ist es halt so nach 5 Jahren, ja, ich bin dann mal wieder weg. Also man investiert auch in Freundschaften oder sonst irgendwas. Und Fakt ist meiner Meinung nach, auch wenn jemand weggezogen ist, über kurz oder lang hat sich das erledigt. Weil die natürlich auch am Festland wieder ein neues, anderes Leben haben. Und dann sind die wieder weg und dann... Ja.
Aus meiner Sicht ist Katja Agener eine Insulanerin oder zumindest extrem nah dran. Und trotzdem geht ihr selbst das Wort nicht so richtig über die Lippen.
Das ist ja ganz gefährlich. Aber ich fühle mich hier zu Hause und identifiziere mich auch damit. Und von daher denke ich schon, dass ich das fast sagen darf. Vielleicht.
Zum Strand wären es jetzt noch 100 Meter, aber das ist zu weit. Ich muss zurück zum Fähranleger. Zeit, wieder aufs Festland zu fahren. Die Rückfahrt kommt mir vor wie ein Katzensprung. Vielleicht ist Langeoog gar nicht so weit entfernt und die Bewohner, habe ich das Gefühl, sind alles andere als einsam. Es mag auf der Insel an einigen Dingen mangeln, aber an Nähe ganz bestimmt nicht.
Do you want to go to the seaside? I'm not trying to say that everybody wants to go. But I fell in love on the seaside. On the seaside. In the seaside.
Die Nähe in Niedersachsen bleibt unser Thema. Diese Nähe, das habe ich bei meinem Ausflug auf die Insel gelernt, ist relativ. Für die Menschen auf Langeoog scheint die Entfernung zum Festland kein Problem zu sein. Und auf dem Festland, da kann auch vieles in die Ferne rücken, ganz ohne dass die Nordsee dazwischen gerät. Gerade auf dem Land in Niedersachsen machen Banken ihre Filialen dicht. Fachärzte lassen sich lieber in den Städten nieder, Apotheken schließen und Schulen auch. Zum Beispiel in der Gemeinde Rauderfehn im Kreis Leer. 2013 hat der Gemeinderat beschlossen, gleich 4 Grundschulen auf einmal aufzugeben. Eine davon im Ortsteil Burlage. Mit einigen Bewohnern treffe ich mich in der stillgelegten Grundschule. Die ist mittlerweile ein Gemeindezentrum. Darüber schüttelt Ortsbürgermeister Herbert Broich auch 4 Jahre nach der Entscheidung den Kopf.
Es ist 1 Million investiert worden. Die Schule ist als einzige Schule barrierefrei. Und bei der Überprüfung durch die Landesschulbehörde hat diese Schule am besten abgeschnitten. Und dann auf einmal macht man diese Schule zu, aus Kostengründen.
Dabei habe die Schule für das Dorf einen unschätzbaren Wert. Ortsbürgermeister Broich hat das Prinzip kurze Wege für kurze Beine noch längst nicht über Bord geworfen. Er fordert, die Grundschule wieder aufzumachen.
Im nächsten Schuljahr von 16 Kindern, die eingeschult werden, nur hier aus Burlage, können 12 Kinder die Schule fußläufig erreichen. Und die Kinder werden sich dann auch hier wieder mit der Schule, mit dem Ort stärker identifizieren. Und es ist ganz klar, wo Schulen geschlossen werden, da stirbt das Dorf. Und das ist ein Dominoeffekt.
Wenn die Schule nicht in der Nähe ist, rücken peu à peu auch andere Institutionen in die Ferne. Hier ein Verein, da ein Sportclub, dann das Jugendzentrum. Wo die Schule fehlt, sagt Broich, werde weniger gebaut. Langfristig ist eine fehlende Grundschule also eine Gefahr für die noch funktionierende Dorfstruktur. Kurzfristig müssen die Kinder jetzt richtig weit fahren. Am Tisch sitzt ein groß gewachsener Mann, Mitte, Ende 30, der sich genau darum sorgt.
Mein Name ist Thorsten de Boer. Und ich bin auserkoren worden als Elternsprecher für die Beförderung der Kinder, die jetzt von Burlage nach Langholt hin müssen.
Die Grundschule Langholt ist gar nicht so weit weg. Google Maps sagt gerade mal 7 Minuten mit dem Auto, eigentlich ganz nah. Eigentlich. Der Bus fährt aber einen riesigen Umweg.
Insgesamt sind das über 26 Kilometer. Das ist natürlich eine Wahnsinnsstrecke für die Kleinen.
Gehört Thorsten de Boer jetzt einfach zu einer Gruppe Helikoptereltern, die viel zu nah dran sind an ihren Kindern, alles kontrollieren wollen? Oder ist das wirklich zu weit für die Grundschüler? Das will ich jetzt schon ein bisschen genauer wissen. Er erzählt von seiner Tochter.
Erstmal, sie ist 6 Jahre alt. Sie ist ein Strich in der Landschaft, sage ich jetzt mal. So, dann in Büchertasche auf dem Rücken. So, und dann die große Stufe in den Bus rein, raus, umsteigen, wieder in den Bus rein. Dann muss sie morgens eher los. Sie müsste morgens gegen 5:45 spätestens aufstehen. Und das mit 6 Jahren. Und dann soll ein Kind ausgeruht und konzentriert in der Schule sitzen? Nee, das können wir unserem Kind nicht zumuten.
Klingt eher nach einem Arbeitstag eines Erwachsenen als nach einem Grundschultag. Auch die kleine Lara ist im Gemeindezentrum mit dabei.
Und du bist wie alt?
6.
Das zierliche blonde Mädchen sitzt auf dem Schoß ihrer Mutter und erzählt, wie sie ihre erste Fahrt mit dem Schulbus fand.
Nicht so toll.
Warum nicht? Was hat dich denn da so gestört?
Weil dann muss ich früher aufstehen, als ich sonst schon aufstehe, und dann ärgern die Großen mich.
Lara würde lieber alleine zur Schule fahren.
Mit dem Fahrrad.
So wie die Kinder auf Langeoog. Stattdessen hat Laras Mutter, Katrin Mescher, eine Fahrgemeinschaft für die Kinder gegründet.
Obwohl das auf Dauer ja auch eigentlich keine Lösung ist, dass man da selber fahren muss.
Die Eltern Katrin Mescher und Thorsten de Boer sind sich einig. Sie fordern eine Direktverbindung.
Dann sind die vielleicht 20, 25 Minuten unterwegs und nicht knapp 40, 50.
Ich erkundige mich per Mail beim Kreis Leer. Der ist für die Schulbeförderung zuständig und prüft derzeit nach eigenen Angaben Alternativen. Die jetzige Fahrzeit bewege sich mit 42 Minuten immer noch im gesetzlichen Rahmen. Eine neue Buslinie koste den Kreis außerdem zusätzliche 90.000 Euro. Erst hat die nahegelegene Grundschule die Gemeinde zu viel gekostet, jetzt wiederum ist der weite Schulweg für den Landkreis zu teuer. Eine Wiedereröffnung der Grundschule in Burlage liegt für Thorsten de Boer in weiter Ferne.
Behördenmühlen, die malen langsam, und so lange muss jetzt sofort etwas passieren.
Der Gemeinderat Rauderfehn hat mittlerweile mehrheitlich für eine Grundschule in Burlage gestimmt. Letztlich muss die Landesschulbehörde entscheiden, ob Burlage tatsächlich wieder eine eigene Grundschule bekommt. Eine Schule im selben Ort, der direkte Weg zur bereits bestehenden Schule. Hier stellt sich die Frage, welche Form der Nähe notwendig ist und ab wann sie zum Luxus wird. Für Burlage steht dabei viel auf dem Spiel. Nähe, das weiß selbst die Synonymfunktion von meinem Schreibprogramm, bedeutet unter anderem Erreichbarkeit, Nachbarschaft, Kontakt. Schwer zu begreifen, diese Nähe. Was sagt denn der Duden? Vielleicht schafft das ein bisschen Klarheit. Nähe.
Nähe, die, Wortart. Substantiv, feminin. Gehört zu den 10.000 häufigsten Wörtern. Beispiel, in der Nähe. Bedeutungsübersicht. Erstens, geringe Entfernung. Zweitens, geringe zeitliche Entfernung von etwas Bevorstehendem. Drittens, jemandes Nahsein, enge Beziehung.
Es geht also selten nur um den Kilometerstand, sondern auch um die Menschen, irgendwie klar. Aber wer kümmert sich denn überhaupt um die Nähe? Ich schreibe Mails an verschiedene Unis und telefoniere mit einigen Wissenschaftlern. So erfahre ich von Franz Neier. Er ist Professor an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Seit Jahren beschäftigt sich der Psychologe mit Freundschaft, Liebe und Verwandtschaft. Kurzum Beziehungen. Das ist mein Mann. Nach Jena ist es mir für einen Ausflug aber zu weit, deshalb rufe ich ihn an und frage, was es mit der sozialen oder emotionalen Nähe überhaupt auf sich hat.
Ja, das lässt sich eigentlich sehr gut definieren, die emotionale Nähe zu anderen. Die lässt sich beschreiben als die persönliche Verbundenheit und auch die Vertrautheit, die man mit anderen Menschen empfindet oder zu anderen Menschen empfindet. Oder man könnte auch sagen, das ist etwas, was sich zeigt, indem man sich wohlfühlt in der Gegenwart dieser Menschen, denen man sich nah fühlt.
Lässt sich das auch so einfach untersuchen?
Ja, man kann es sehr einfach untersuchen, indem man zum Beispiel Menschen einfach fragt, was sie darunter verstehen und vor allen Dingen, wem sie sich nahe fühlen. Und dann beobachtet man in der Regel, dass das die Bezugspersonen sind, die in der Familie beispielsweise eine große Rolle spielen, Partner, Eltern, Kindern und so weiter. Man kann das aber auch gut beobachten im Verhalten von Menschen, insbesondere bei kleinen Kindern. Wenn man die beispielsweise mal kurz von der Mutter trennt, für ein paar Minuten natürlich nur, und dann schaut, was passiert, wenn die Mutter zurückkommt, dann laufen die Kinder auf sie zu und dann beobachtet man auch sehr schön Unterschiede zwischen den Kindern, wie sie damit umgehen. Und solche Situationen kann man im Erwachsenenalter natürlich auch sehr gut beobachten, beispielsweise wenn erwachsene Partner sich trennen voneinander oder man sich auf dem Bahnhof begrüßt oder am Flughafen verabschiedet. Das sind Situationen, in denen man das sehr gut sehen kann, wer sich nah fühlt einander.
Gibt es denn dann auch eine bestimmte Phase im Leben, in der dann Nähe besonders wichtig ist oder begleitet uns das ein Leben lang?
Das begleitet uns ein Leben lang. Das entsteht natürlich in der Kindheit. Also Kinder fühlen sich ihren engen Bezugspersonen nah, weil sie vertraut mit ihnen sind. Und das entwickelt sich durch wiederholte Interaktionen, die man in der Kindheit hat. Und später entwickelt sich das mit Freunden und erwachsenen Partnern. Das bleibt das ganze Leben hinweg wichtig. Und das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und wenn das nicht befriedigt wird, dann kann es zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen.
Was genau passiert denn dann, wenn die Nähe fehlt? Was ist dann los?
Also Menschen brauchen die Nähe zu anderen Personen, aber natürlich auf unterschiedliche Art und Weise. Diese Unterschiede sind ganz normal, aber jemand, der ständig alleine ist und sich nie so richtig austauschen kann und auch anderen sich nicht anvertrauen kann, der verkümmert ja emotional und das kann sich natürlich auch gesundheitlich auswirken, indem er zum Beispiel ein unregelmäßiges Leben führt, indem er vielleicht ein hohes Risiko hat für Erkrankungen, die mit Sucht und anderen Dingen assoziiert sind. Es könnte eine depressive Erkrankung entstehen, die auch wiederum mit körperlichen Erkrankungen einhergeht. Also man kann das jetzt nicht konkret festmachen an bestimmten Krankheitsbildern. Aber es gibt bestimmte mittelhohe statistische Zusammenhänge, die auf solche Risikobeziehungen hinweisen.
Können wir denn jemandem dann auch zu nah sein? Hat das vielleicht auch negative Folgen für uns?
Ja, auf jeden Fall. Zu viel Nähe schadet uns auch. Also wir haben zwar auch immer das Bedürfnis nach Nähe, aber auch das Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unserer eigenen Person. Und deswegen ist es auch in engen sozialen Beziehungen wichtig, dass man immer seine Individualität behält. Das ist der eine Punkt. Und es gibt eben Menschen, die nicht so ein starkes Nähebedürfnis wie andere haben und denen wird der enge Kontakt zu anderen sehr schnell zu viel. Wenn man denen zu nahe kommt oder überhaupt, wenn man Menschen zu nahe kommt und in ihren persönlichen Raum zu stark eindringt, dann reagieren sie abwehrend.
Läuft denn, wenn sich Nähe entwickelt, das immer ähnlich ab? Also gibt es da sowas wie bestimmte Stufen oder Phasen oder so, die wir durchlaufen, wenn jemand uns nahe kommt und wir jemandem nahe kommen?
Ich würde sagen, das ist individuell ganz verschieden. Nähe entsteht ja auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Also Personen, denen wir uns nahe fühlen, die kennen wir schon länger. Mit denen haben wir eine Beziehungsgeschichte, wir haben verschiedene Dinge erlebt, wir teilen gemeinsame Erinnerungen. Also es braucht immer etwas Zeit, bis solche nahen Beziehungen entstehen.
Verändert sich denn vielleicht auch unsere Fähigkeit, jemand anderem nahe zu kommen? Also es gibt ja so Bestseller wie Generation beziehungsunfähig.
Ja, das ist aus meiner Sicht Unsinn. Ja, also die Menschen haben immer ein großes Bedürfnis danach, anderen nahe zu sein und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Menschen sind von Grund auf auch beziehungsfähig. Was man weiß, ist, wenn man so die Entwicklung des sozialen Netzwerks überhaupt betrachtet, dann wird dieses Netzwerk von Freunden zum Beispiel insgesamt gesehen über die Lebensspanne hinweg kleiner, also ab dem jungen Erwachsenenalter. Und das liegt daran, dass Menschen sehr viel stärker selegieren zwischen ihren Beziehungen, die sie haben. Ihnen wird die emotionale Bedeutung und auch die Nähe zu den Personen immer wichtiger.
In Summe werden wir ja aber auch alle mobiler, wir nutzen mehr Technik. Dazu gehören ja so in Liebesdingen auch Singlebörsen und Dating-Apps. Und dadurch kommen wir uns auch anders nah. Was für einen Effekt hat das denn Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist eine interessante Frage. Diese Online-Dating-Dinge haben unser Partnerwahlverhalten ja grundlegend verändert, meinen viele Experten. Spielt eine große Rolle jetzt bei der Partnerwahl und auf dem Partnermarkt. Und das hat ja auch gewisse Vorteile. Man kann, bevor man jemanden kennenlernen will, schon mal aussortieren, wer passt und wer nicht passt. Ja. Aber das erleichtert nicht den Prozess des individuellen Kennenlernens. Also sobald man sich mit jemandem persönlich trifft und ihn face-to-face kennenlernt, dann laufen all diese Prozesse ab, wie sie früher auch abgelaufen sind, wie sie immer schon abgelaufen sind, wenn Menschen sich kennengelernt haben. Unsere Studien zeigen auch heute noch, wir haben einige Studien dazu gemacht, dass es extrem wichtig ist für das Wohlbefinden, dass die Personen, die einem wichtig sind, auch in der Nähe sind. Jetzt nicht nur psychologisch nah, sondern auch räumlich nah. Das ist jetzt nicht dasselbe, aber es geht irgendwie Hand in Hand. Ja? Und das ist ein Versprechen der Moderne gewesen, dass wir heute unsere Beziehungen unabhängig von Raum und Zeit führen können. Und es ist ja auch ein schönes Versprechen. Wir können telefonieren, das können wir schon lange. Wir können chatten übers Internet und über Skype, ja. Aber trotzdem, dieses Versprechen wird nicht ganz eingelöst. Wir fühlen uns nicht so wohl, wenn die wichtigen Leute, die wir um uns haben, weit entfernt von uns leben.
Ohne die Nähe geht es gar nicht. Wer sie nicht erfahre, kann sogar krank werden, sagt der Psychologe Franz Neier. Die Nähe in Niedersachsen ist unser Thema. Die Nähe zu anderen Menschen beginnt, wenn unser Leben beginnt. Nie wieder werden wir einem Menschen dabei so nahe kommen wie unserer leiblichen Mutter. Die Familie, sagt Psychologe Franz Neier, steht immer noch an erster Stelle. Und doch können nicht alle leiblichen Eltern ihren Kindern die Nähe geben, die sie brauchen. Dazu sind einige Menschen schlicht nicht in der Lage, sagt Barbara Kaub vom Pflegekinderdienst in Oldenburg.
Das sind dann Situationen, die für Kinder einfach dann auch gefährlich werden, wo sie zum Beispiel nichts zu essen bekommen, nicht gepflegt werden, wo es Gewalt in der Familie gibt, zwischen den Eltern, wo Kinder vielleicht auch betroffen werden, sexuelle Übergriffe vielleicht. Und das sind Situationen, die dann wirklich so extrem sind, dass die Kinder geschützt werden müssen.
Dann muss das Jugendamt eingreifen und eine passende Pflegefamilie finden. In ganz Niedersachsen leben knapp 8000 Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien. Die Info bekomme ich vom Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. In Oldenburg gibt es nach Angaben des Pflegekinderdienstes etwa 120 Pflegefamilien. Aber wie können denn aus fremden Kindern und fremden Erwachsenen überhaupt Familien werden? Wie kann dort Nähe entstehen? Um das zu erfahren, treffe ich mich mit einer Oldenburger Pflegefamilie.
Moin, kommen Sie rein. Nelly zurück.
An der Haustür hüpft mir ein aufgeregter Hund entgegen. Gemeinsam mit den Pflegeeltern setze ich mich an den Esstisch. Der Kaffee ist schon fertig. Wir vereinbaren, dass keine Namen genannt werden. Außerdem sind die Kinder, zwei Jungs, inzwischen 10 und 12 Jahre alt, heute nicht dabei. Zu ihrem eigenen Schutz, sagt der 49-jährige Pflegevater.
Das liegt daran, dass die Kinder selber entscheiden sollen oder auch selber entscheiden wollen, wem sie erzählen, dass sie in einer Pflegefamilie leben und wem halt eben nicht. Für manche Mitschüler von unseren Kindern ist das schwer verständlich. Was sie nicht kennen, da wird dann halt geschimpft oder geärgert. Und das können unsere Kinder dann gar nicht verstehen, weil es für sie ja selbstverständlich ist.
Auch das Oldenburger Paar müsse immer mal wieder Vorbehalte aus dem Weg räumen. Im Bekanntenkreis oder in der Schule. Vor rund 9 Jahren haben die beiden Pädagogen die zwei Brüder bei sich aufgenommen. Vorher hatte das Paar einige Jahre versucht, selbst Kinder zu bekommen, ohne Erfolg. Daraufhin meldeten sie sich beim Pflegekinderdienst, wurden geprüft und bekamen das Okay der Behörde.
Der Anruf kam 2 Wochen, bevor die Kinder tatsächlich hier waren. Sind wir in die Bereitschaftspflegefamilie gefahren.
haben die Kinder kennengelernt, sind dann ein paar Tage später nochmal hingefahren, haben die Kinder dann schon mit nach Oldenburg genommen. Die Kinder kommen aus einer anderen Stadt. Der nächste Termin war schon der Abholtermin. Und innerhalb von 2 Wochen haben wir wirklich die Kinderzimmer organisiert und alles drum und dran.
Als die Jungs ankamen, waren sie noch Kleinkinder, gerade mal 1 und 3. Für die Familie war die Anfangszeit eine regelrechte Gefühlsachterbahn. Große Freude, aber auch große Sorgen. Die Kinder hatten vor ihrer Ankunft schon viel erlebt. Ihre Traumata mussten sie erst einmal verarbeiten.
Also eins von den Kindern war ganz in sich zurückgezogen, ist also kaum in Beziehung gegangen. Beide Kinder haben nachts ganz viel geweint und geschrien und geträumt. Es gab Wutausbrüche. Dann gab es eben auch, wenn wir zusammen gegessen haben, ganz viel, was über den Tisch geflogen ist, permanent. Die Kinder und wir konnten uns oft umziehen nach dem Essen. Es sind ganz viele Sachen kaputt gegangen.
Ja, wir sind auch auf dem Zahnfleisch gegangen, das ist ganz klar. Ich habe mich häufig gefragt, wie schaffe ich den nächsten Tag noch? Das war wirklich am Limit. Aber es ging weiter.
Zu Beginn versuchte die leibliche Mutter, ihre Kinder zurückzugewinnen, auch per Gerichtsverfahren. Der damals 40-jährige Pflegevater sorgte sich, dass er die Kinder wieder verlieren könnte und zählte die Monate, die sie schon bei ihm waren.
Für mich war das so ein Argument, je besser die Bindung zwischen uns und den Kindern ist, desto eher hat diese Beziehung auch einen Bestand, auch vor einem Richter Bestand, dass der Richter sagt, da ist was entstanden, was sich für die Kinder lohnt zu erhalten. Und das habe ich dann irgendwann aufgehört, dieses Monate zählen, weil irgendwann war absehbar, da passiert nichts. Und zu Anfang, wir standen in so einem Zwiespalt, wir sollten diese Gewissheit vermitteln, dass sie hier ein sicheres Zuhause haben. Andererseits war es ja nicht 100%ig sicher. Und trotzdem haben wir den Kindern eigentlich immer gesagt, also hier bleibt ihr, bis ihr selber nicht mehr wollt, bis ihr selber ausziehen wollt, bis ihr groß und stark seid.
Das Haus wirkt heimelig. An der Kühlschranktür kleben Familienfotos, die Katze liegt zusammengerollt auf einem Stuhl und schnurrt, auf der Fensterbank stehen Kerzen. Genau diese Gemütlichkeit, sagt die Pflegemutter, habe geholfen, Nähe herzustellen.
Und wir haben einfach ganz viel zusammen gemacht. Also wir sind am Anfang ganz, ganz viel spazieren gegangen, wir haben den Fernseher in den Keller gebracht. So, der Kleine konnte schon mit einem Jahr die Fernbedienung bedienen und noch nicht sprechen und nicht laufen. Dann haben wir gesagt, das kommt weg und wir haben einfach ganz viel Zeit zusammen verbracht.
Ja, also die Kinder haben auch einfach ganz viel Nähe eingefordert beim Zu-Bett-Bringen, beim Kuscheln, bei allen Situationen auf dem Schoß sitzen. Und das haben wir einfach zugelassen, fanden es auch toll und es ist dann auch viel Nähe ganz schnell gekommen, ganz schnell entstanden.
Doch die Kinder hatten große Bindungsprobleme. In solchen Situationen hilft auch der Pflegekinderdienst, sagt Mitarbeiterin Barbara Kaub. Die Eltern werden intensiv auf das Familienleben vorbereitet und später betreut und beraten. Bis die Pflegeeltern und Kinder ihre Probleme endgültig überwunden hatten, war es ein andauerndes Hin und Her zwischen Nähe und Distanz.
Es gab immer mal wieder so Momente, da haben wir gedacht, so, jetzt haben wir es, jetzt sind wir ganz gut zusammengewachsen. Und das konnte aber sein, irgendwie eine Woche später, da gab es eine Situation, da ist es wieder zurückgegangen. So, dass inzwischen ist das anders, inzwischen ist es total klar. Und die Kinder können das ja jetzt auch schon selber formulieren, wir sind eine Familie.
Das zeige sich auch in kleinen Alltagsmomenten, sagt die Pflegemutter. Zum Beispiel, als sie vor rund 2 Jahren krank im Bett lag und der jüngere Pflegesohn vorbeikam.
Und dann hat er gesagt, Mama, wenn du mal alt bist, dann ziehe ich in das Haus gegenüber. Und dann bringe ich dir jeden Tag Hühnersuppe. Und das hat mich total berührt, das war total schön.
Pflegeeltern, das sagen die beiden Oldenburger, müssten einiges mitbringen. Sie müssten tolerant, offen, geduldig und flexibel sein. Sie brauchen einen langen Atem und ein großes Herz. Außerdem, sagt Barbara Kaub vom Oldenburger Pflegekinderdienst, sei es wichtig, Freude am Leben mit Kindern zu haben, verantwortungsbewusst zu sein und den Humor nicht zu verlieren. Dann könnten eigentlich alle Pflegeeltern werden. Die Pflegeeltern, die ich hier treffen konnte, würden sich trotz vieler Schwierigkeiten immer wieder dafür entscheiden.
Das sind jetzt unsere Kinder sozusagen, die sind uns so ans Herz gewachsen.
Wir haben ja auch die besten Kinder der Welt gekriegt, von daher.
Und wir sind eine Familie und gut.
Das klingt für mich, als hätten die Oldenburger ein Zuhause geschaffen. Hier, habe ich das Gefühl, sind sich alle nah. Meine Familie gibt mir Halt. Einige Freundschaften werden mich mein Leben lang begleiten. Die Nähe nimmt viele Gestalten an. Auch die der romantischen Liebe. True Love, Amore. Auch bei uns in Niedersachsen suchen viele Singles die Nähe im Netz. Da gibt es auch regionale Internetpartnerbörsen wie Hannover Singles, Verliebt im Norden oder Fischkopf.de. Die haben ihren Sitz in Oldenburg. Hier will ich den Geschäftsführer Daniel Onnen treffen.
Moin.
Moin.
Hallo, Lena Petersen.
Wir gehen gemeinsam durch ein Großraumbüro. Die weißen Wände wirken eher kahl als romantisch. Wir setzen uns an einen Konferenztisch. Dann schieße ich gleich mal los und will wissen, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, eine Single-Börse zu eröffnen.
Ja, ich habe in Oldenburg BWL studiert und habe dann für diverse Firmen Online-Shops programmiert oder auch Internetseiten betreut. Und irgendwo kam ich mit einer Veranstaltungsagentur aus Oldenburg zusammen, die Single-Partys veranstaltet hat. Und daraus ist im Endeffekt so der erste Ansatz für eine Single-Plattform entstanden. Und hat sich jetzt so die letzten 10 Jahre eigentlich auch im kleinen Rahmen ganz gut entwickelt eigentlich.
Und Fischkopf klingt ja schon sehr norddeutsch. Ist da der Fokus wirklich nur auf Norddeutschland? Wird das geprüft?
Ja, wir prüfen jedes einzelne Profil, was sich anmeldet. Versuchen halt irgendwie Spammer oder irgendwelche Betrüger möglichst schnell auszusortieren. Ob die E-Mail-Adressen einigermaßen stimmig sind, ob die Postleitzahlen passen. Und sobald die irgendwie aus Berlin oder München kommen, gucken wir da meist eher genauer hin. Weil es dann häufig irgendwelche Kriminelle sind, die halt nicht wissen, dass es eine norddeutsche Plattform ist. Und dadurch relativ schnell auffallen. Und viele suchen halt eher eine regionale Plattform, weil sie entweder auf anderen Plattformen schon angemeldet sind oder waren und diese Fernbeziehung eigentlich scheuen, weil sie ja sehr viel mit sowohl Zeitaufwand, Geldaufwand verbunden ist. Und wer das ein oder zweimal gemacht hat, das ist schon sehr herausfordernd.
Wer nutzt denn Fischkopf? Kann man da irgendwie so einen norddeutschen Durchschnittssingle irgendwie erkennen?
Durchschnittssingle würde ich jetzt nicht so sagen. Wir sind insgesamt eine ältere Plattform von den Nutzern her. Mittlerweile hat sich ja so der ganze Dating-Markt ein bisschen verlagert. Es gibt so dieses Social-Dating, was so ein bisschen Tinder oder Badoo oder auch Facebook ist, wo es auch ein bisschen eher lockerer zugeht und auch jüngerer, deutlich jünger. Das geht ja dann bis 18, bis 25 so im Kern. Und wir sind halt mittlerweile im Schnitt so Richtung 40 unterwegs und haben also eher die Leute, die eher was Ernsteres suchen.
Kann man das dann verhindern, dass irgendwie Leute dann vielleicht doch nur auf das eine aus sind?
Nee, verhindern ist schlecht. So Idioten gibt es überall. Ich würde sagen, wir haben da auch genauso viele Idioten wie überall anders. Grundsätzlich würde ich sagen, dass Männer zumindest den Erstkontakt häufig anders suchen, also auch einen anderen Fokus haben. Aber ich glaube, auf lange Basis auch nicht. Also irgendwann merkt man auch schon, die melden sich an, schreiben dann ein paar Frauen an, sagen, dass sie hier ein super Hecht sind und ob da mal was gehen könnte. So, dann werden sie wahrscheinlich meist von uns relativ schnell ausgefiltert und gesperrt und kriegen eine Verwarnung, je nachdem, wie schlimm das ist. Dann überlegen sich das nochmal, melden sich nochmal neu an, suchen sich einen vernünftigen Nicknamen aus und überlegen sich mal, ihr Profil vernünftig auszufüllen, packen ein vernünftiges Bild hin. Und dann ist auch so ein bisschen die Hemmschwelle geringer, auf einem nicht freundlichen Niveau zu kommunizieren. Und dann merken die, okay, in dem Moment kriege ich auch ein bisschen besseres Feedback und anderes Feedback. Aber die Ausreißer haben wir bei weiblichen Kandidaten auch.
Nun suchen ja auch viele Leute hier dann irgendwie die große Liebe. Und merken Sie das denn irgendwie dann auch in Ihrem Berufsalltag? So die ganz großen Gefühle, spielen die da irgendwie die Rolle? Oder sehen Sie sich dann vielleicht auch eher so als Verwalter?
Na, wir sehen uns natürlich eher so als Plattformanbieter und versuchen mal zu gucken, dass der Dienst vernünftig läuft, dass die Internetseite vernünftig läuft, dass die App vernünftig läuft und ja, dass die Leute das halt vernünftig nutzen können. Aber wir sind jetzt nicht so, dass wir groß irgendwie versuchen, da aktiv einzugreifen. Wir prüfen die Bilder, dass sie halt online gestellt werden können, dass die Leute einigermaßen zu erkennen sind, dass man die wiedererkennen kann. Gucken, dass die Profiltexte einigermaßen vernünftig sind. Ein bisschen aufpasser machen.
Ja, gibt es denn irgendwie vielleicht auch so ein paar Tipps, dass wenn ich mich anmelde und auf der Suche nach der großen Liebe bin, kann man da noch ein bisschen nachhelfen?
Und man geht ja auch irgendwie einigermaßen vernünftig gepflegt und angezogen aus dem Haus. Und wenn ich das irgendwie beherzige fürs Internet, dass ich sage, okay, ich habe da ein vernünftiges Bild von mir drin, dazu noch ein vernünftiges Profil, dass man zumindest sieht, er hat sich noch 10 Minuten Mühe gegeben. Das hilft meist schon.
Ist Ihnen das schon passiert, dass sich dann Leute irgendwie auch nochmal gemeldet haben, die dann über Fischkopf die große Liebe gefunden haben, die dann sagen, danke Herr Onnen, Sie waren unser Amor?
Ich habe selbst häufig im Privatkreis schon gehabt, wenn man irgendwo auf irgendeiner Geburtstagsfeier ist, bei ein bisschen entfernteren Bekannten und da ist dann irgendwann, die sich ja gefunden haben und geheiratet haben. Passiert halt relativ häufig.
Ab und zu sorgt der Geschäftsführer Daniel Onnen mit seiner Singlebörse fischkopf.de also auch für nachhaltige Nähe. Wir nehmen nicht nur den neuen Partner oder die neue Partnerin genau unter die Lupe. Oft ist es auch Teil des Berufs, Menschen und Dinge aus nächster Nähe zu betrachten. Im Polizeidienst schauen die Ermittler ganz genau hin. Ärzte sehen sich Krankheitssymptome genau an. Designer haben den Blick fürs Detail. Naturwissenschaftler brauchen oft eine Nahaufnahme, um das große Ganze zu erkennen. Das gilt auch für die Forscher des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres. Das ICBM ist nur 8 Fahrradminuten vom NDR-Studio Oldenburg entfernt. Hier treffe ich eine junge Frau, die mir ihre Arbeit heute näher bringt.
Mein Name ist Sarah Billerbeck und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Chemie und Biologie des Meeres in Oldenburg.
Sarah Billerbeck hat sich voll und ganz den Meeresbakterien verschrieben. Die muss sie so nah wie möglich ranzoomen. Wie genau das abläuft, zeigt sie mir. Der Rundgang durchs Institut führt uns in einen eher unscheinbar wirkenden Raum. Der hat für Sarah Billerbecks Arbeit aber eine große Bedeutung.
Das Mikroskop steht in diesem kleinen Raum hier ohne Fenster in der Mitte, weil es eben dunkel sein muss, wenn wir Bakterien mit fluoreszierenden Farbstoffen quasi angefärbt haben und man sie dann unter dem Mikroskop ansieht, dann darf kein Licht hier im Raum sein.
Das Gerät ist ganz schön groß und mit zig Knöpfchen, Schaltern und Rädchen ausgestattet. Mit den Mikroskopen, die ich noch aus der Schulzeit kenne, hat das nicht mehr viel zu tun. Die Kollegin von Sarah Billerbeck, Insa Bakenhus, hält ein kleines Glasplättchen in der Hand.
Da sind eben die Zellen drauf. Und neben diesen Objektträger und das Mikroskop fahren dann in die richtige Position. Und davon machen wir dann Fotos.
Das Licht wird ausgemacht, damit nur noch die angefärbten Bakterien leuchten. Das Mikroskop stellt sich richtig ein. Klingt irgendwie wie ein Roboter aus Krieg der Sterne. Insa Bakenhus drückt den Auslöser.
Und fertig ist das Foto?
Genau. Also es ist alles automatisiert. Dann sagt man ihm vorher, welche Kanäle er aufnehmen soll. Und dann nimmt er hintereinander die verschiedenen Farbtöne auf und dann werden die Fotos übereinander gelegt.
Jetzt dürfen wir das Licht wieder anstellen. Zusammen gucken wir auf den Computer. Auf dem Bildschirm erscheint ein schwarzes Foto mit blauen, grünen und roten Pünktchen.
Für mich sieht das ein bisschen aus, vielleicht wie das Universum.
Ja, es wird häufig gesagt. Aber man könnte zum einen sagen, wie hoch der Anteil dieser bestimmten Gruppe von der Gesamtbakterien-Community ist. Zum Beispiel dann 20%. Und wie viele gerade dieser Rosiobacter dann zum Beispiel aktiv sind.
Die Bakterien, die auf dem Foto gut sichtbar sind, sind eigentlich nur ein Mikrometer groß. Ein Mikrometer, das ist für mich definitiv kein gängiges Maß. Das muss ich erstmal auf einer Tabelle nachschauen.
Ein Mikrometer sind 0,001 Millimeter.
So nah kommen die ICBM-Mitarbeiter den Rosiobacter. Was klingt wie eine Zierpflanze, ist das zentrale Forschungsthema der Meeresbiologin Sarah Billerbeck.
Rosiobacter sind besonders interessant, weil sie relativ häufig in den Weltmeeren vorkommen. Es ist sicherlich nicht die allerhäufigste Gruppe, aber in den meisten Untersuchungen von uns hat sich gezeigt, dass sie meistens die aktivsten sind, also dass sie am meisten Substrat einbauen und am meisten sich teilen. Und wir wissen, dass sie in Polargebieten und in gemäßigten Zonen häufiger sind als in Äquatornähe zum Beispiel.
Sarah Billerbeck will die einzelnen Bakterien noch genauer unter die Lupe nehmen. Die Forscherin zeigt, mit was für Vorarbeit das verbunden ist. Gemeinsam gehen wir in einen der Kühlräume.
Das sind denn 15 Grad hier.
Der Raum riecht etwas streng, ein bisschen nach Hefe. Trotz Gärgeruch handelt es sich um eine der Schatzkammern des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres. In den Regalen lagern in Petrischalen und Röhrchen Proben aus den verschiedenen Weltmeeren. Einige sind ganz schön in Bewegung, die stehen auf sogenannten Schüttlern.
Das ist das Klicken, was man hier hört, also diese Bakterienkulturen, die dann ein bisschen geschüttelt werden, damit auch genug Sauerstoff reinkommt, was quasi so die Wellenbewegung im Meer dann imitiert.
Sarah Billerbeck versucht, bisher unbekannte Bakterien zu isolieren und zum Wachsen zu bringen. Dafür teilt sie einzelne Wasserproben in winzige Tropfen auf. Ihre Proben sammeln die Wissenschaftler, wenn sie mit dem Forschungsschiff Sonne unterwegs sind. Eine Exkursion führte sie zum Beispiel in die Nähe von Neuseeland. Meinhard Simon leitet den Sonderforschungsbereich Rosiobacter. Sein Ziel ist es, eine Art Landkarte dieser Meeresbakterien zu erstellen, sagt der Professor.
Wie wir das dann wissenschaftlich nennen, eine biogeografische Verteilung der Artenvielfalt der Bakterien im Pazifik. Wir sind dabei, entsprechende Sachen aus dem Atlantik zu machen, um eigentlich so große Verteilungsmuster der wichtigsten Bakteriengruppen in den Weltmeeren letztendlich zu erzeugen.
Damit das gelingt, arbeiten die Mitarbeiter des ICBM mit anderen Forschern aus Göttingen und Braunschweig zusammen. Gemeinsam wollen sie durch die Ergebnisse sichtbar machen, wie sich die Weltmeere verändern.
In Bezug auf Klimavariabilität, Klimaerwärmung. Das sind wohl die Hauptaspekte, die sich daraus möglicherweise ableiten lassen. Und zwar insofern, dass wenn man bestimmte Bakteriengruppen hat, die zum Beispiel eher in wärmeren Gebieten vorkommen, dass die sich dann weiter verbreiten in den erwärmten Meeren, die dann weiter zum Beispiel Richtung der Polargebiete auftreten.
Aus den vielen Nahaufnahmen unter Mikroskop entsteht so vollkommen neues Wissen. Grundlagenforschung. Zu der will auch Peter Schupp beitragen. Der Professor für Umweltbiochemie will den Meeresgrund aus nächster Nähe erforschen.
Wenn man sich mal überlegt, vor ungefähr 40 Jahren gingen die ersten Raumfahrten zum Mond. Wenn man dagegen sich anschaut, der tiefste Platz der Erde, das Challenger Deep im Marianengraben, wurde in den 70ern einmal und vor 3 Jahren das zweite Mal untersucht, weil einfach die Technik auch bisher gefehlt hat.
Die Technik bestimmt unser Gefühl für Nähe. Mittlerweile rückt auch die Tiefsee näher. An Bord des Forschungsschiffes Sonne ist ein Tauchroboter mit Fernsteuerung. Mit ihm untersuchte Peter Schupp unerforschte Gebiete nördlich von Neuseeland.
Das heißt, wir wissen auch gar nicht genau, was uns da unten erwartet und was für Organismen, wie groß oder wie divers das ist. Gerade in der Tiefseeebene könnte das eher wie eine Wüste aussehen, dass ab und zu mal ein Organismus dort vorhanden ist. Auf der anderen Seite hatten wir auch einige Seeberge beprobt. Und das sind dann eher wie Schwammgärten, kann man sich das vorstellen.
Schwämme und Korallen sind für Peter Schupps Forschung besonders wichtig. Hier tummeln sich unbekannte Bakterien, die das offene Meer meiden.
Das Interessante daran ist wieder, wir können uns anschauen, was für Stoffe von diesen Bakterien produziert werden und ob diese Stoffe zum Beispiel auch eine mögliche medizinische Anwendung haben, also als antimikrobielle Stoffe einsetzbar sind.
Möglich, dass der Meeresforscher neue Stoffe entdeckt, die als Krebsmedikament eingesetzt werden können oder die bald als Antibiotika multiresistente Keime bekämpfen.
Ein anderer Forschungsbereich, bei dem wir mit TwinCore in Hannover zusammenarbeiten, ist antivirale Substanzen, also Substanzen, die Viren hemmen.
Dem Meeresboden auf die Pelle zu rücken, lohnt sich. Gleiches gilt für den Blick durch das Mikroskop. Was nur wenige Mikrometer groß ist, wird sichtbar, wird zur Nahaufnahme und führt letztlich zur Erkenntnis. Davon können wir alle profitieren. Die Nähe wechselt ständig ihr Gewand. Das habe ich auf meiner Reise erfahren. Sie ist ein unerschöpflicher Themenfundus. Über 10.000 weitere Dinge und Menschen könnten wir jetzt sprechen. Astronauten, Geflüchtete, MeToo, berufliche Niederlagen oder sportliche Siege. Die Nähe lässt sich nie abschütteln. Nähe in Niedersachsen war unser Thema. Schön, dass Sie mich auf dieser Reise begleitet haben. Mein Name ist Lena Petersen.